Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Na gut, dann machen wir, oder?
Machen wir die 150.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker und erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und Daniel, möchtest du es sagen? Oder soll ich es sagen?
Du meinst, dass wir bei Folge 150 sind?
Ja, wir sind bei Folge 150.
Ah, Mann.
Und wer uns schon seit längerer Zeit hört, weiß, dass wir uns ja, dadurch, dass wir uns abwechselnd immer die Geschichten erzählen und das dann selten irgendwie so aufgelöst wird, dadurch, dass wir Gäste haben, ich lange Zeit in der Position war, dass ich immer die Jubiläumsfolgen gehabt habe. Also die Einjahresfolge, die 100-Folgen-Folge. Und du hast jetzt zum ersten Mal die Last auf deinen Schultern, dass du eine Jubiläumsfolge machen musst, Daniel.
Und diese Last wiegt wirklich schwer. Ich habe seit einigen Wochen, also eigentlich schon seit Monaten mir überlegt, was könnte ich machen?
Es soll seit ja was Monaten nicht geschlafen.
Es soll ja was Besonderes sein. Ja, mal gucken, ob die heutige Folge auch ob sie dem Jubiläum würdig ist.
Also ich würde sagen, ich habe es da jetzt, was Vorlage angeht oder so, nicht so schwer gemacht. Ja. Also es kann einfach nur die beste Jubiläumsfolge werden.
Schauen wir mal. Also bevor wir anfangen mit der Geschichte, Richard, ja, wollte ich gerne noch einen Dank loswerden.
Okay.
Nämlich einen Dank an dich und unser Publikum. Weil ich bin nach diesen 150 Folgen noch kein bisschen Zeitsprung müde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Absolut nicht.
Und bin sehr, sehr dankbar, dass du mit mir dieses großartige Projekt machst.
Ja, Daniel, kann ich nur zustimmen. Wenn ihr unterscheiden könnt hier zwischen Schweiß, der mir vom Gesicht rennt, oder Tränen, ja, dann könnt ihr da sagen, ob ihr jetzt gerade Rührungstränen hier abdrücke oder ob ich schwitze. Aber leider ist das momentan nicht möglich. Deswegen seid ihr einfach versichert, dass ich recht gerührt bin.
Der zweite Dank gilt unserem Publikum, weil wir haben, denke ich mal, das beste Publikum der Welt.
Ja.
Die regelmäßig Vorschläge schicken, uns super schöne Rezensionen schreiben und natürlich auch fleißig spenden.
Absolut. Und weil du gerade die Rezensionen angesprochen hast, wir haben ja, glaube ich, bei der 100. Folge, vor der 100. haben wir ja gesagt, dass wir uns 100 Rezensionen wünschen oder zumindest 100 Rezensionen, glaube ich.
Ja.
Und das haben wir, mittlerweile ist es ja bei weitem übertroffen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, auf gesammelt, wenn man sich die iTunes-Rezensionen anschaut, auf die unterschiedlichen deutschsprachigen Länder, schauen wir ganz gut aus, würde ich sagen.
Wir haben irgendwann einmal leichtsinnigerweise gesagt, wir machen so viele Folgen, wie es Rezensionen gibt.
Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen.
Genau. Ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist wirklich auch immer eine super Motivation, dieses Feedback zu bekommen, und das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und vielleicht noch ein paar Zahlen. Das hatten wir beim letzten Jubiläum auch. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Was glaubst du, Richard, wie lang ist die typische Zeitsprungfolge im Schnitt?
Mittlerweile ist sie, glaube ich, ein bisschen länger geworden und ist wohl bei 33 Minuten.
Ja, also als hättest du vorher nachgeschaut. Ne? Das sind 33 Minuten und 44 Sekunden.
Ah, echt? Ja. Ich kann mich erinnern, in der 100. war es, glaube ich, durchschnittlich 27 Minuten oder so. Also wie dieser anfängliche mittlerweile Rattenschwanz unserer früheren Episoden, die ja eher kürzer waren, die haben immer das so ausgeglichen, dass wir teilweise dann auch schon 45, 50, 60 Minuten Episoden gehabt haben. Und ja, die tragen jetzt halt nicht mehr so, und deswegen werden sie durchschnittlich einfach länger.
Ja, ich glaube auch so, der Trend geht hin zu 30 bis 40 Minuten. Ne?
Ja, und dann haben wir natürlich noch so diese Ausreißer, also wahrscheinlich die Spezialfolge über mit der Führung durch den jüdischen Friedhof, die 1 Stunde 40 geht, die haut uns so den Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen zusammen. Ohne die wäre es wahrscheinlich 32 Minuten.
Und was meinst du, die vollständige Laufzeit? Wie lange kann man inzwischen am Stück Zeitsprung hören?
Du, wenn ich gut im Rechnen wäre, dann könnt ihr da jetzt wahrscheinlich eine relativ genaue Zahl sagen. Aber ich lass es mir einfach von dir sagen.
Es sind 3,6 Tage.
3,6 Tage?
Ja, genau.
Das klingt gar nicht nach wahnsinnig viel. Nur 3,6 Tage.
Wir
machen das jetzt seit Oktober 2015, oder?
Genau, ja.
Und es sind trotzdem nur 3,5 Tage.
Findest du das nicht so viel? Ich finde das wahnsinnig viel. Wir haben ja auch 3,6 Tage quasi aufgenommen am Stück. Wir haben wahrscheinlich dann 4 oder 5 Tage zusammengesessen und haben aufgenommen.
Oh, das stimmt. Ja, wir müssen ja das auch noch. Ja, okay, es ist nicht zu wenig. Das heißt, wir haben uns jetzt in unserem Leben schon 5 ganze Tage gegenseitig ins Ohr gesprochen.
Nicht schlecht, oder?
Das ist sehr gut. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir miteinander eigentlich recht gut können, weil wer kann das schon irgendwie so lange jemandem ins Ohr reden und nicht wahnsinnig werden.
Sehr gut.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja?
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen wird.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Dann würde ich sagen, Richard, starten wir mit der Folge.
Mach mal.
Ich habe zur Feier des Tages für diese 150er was Besonderes vorbereitet. Und ich verrate mal noch nicht, worum es geht, sondern wir starten mit einem kurzen Einspieler.
Hildegard Knef, am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film, der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Als Partner Hildegard Knefs, Gustav Fröhlich. Regisseur dieses gewagten und heftig umstrittenen Films, Willi Forst.
Jetzt dachte ich, jetzt werde ich es erfahren. Das, worüber so viel gewispert wird. Liebe. Ich hatte mir etwas Erhabenes darunter vorgestellt. Und in diesem Augenblick schenkte ich nebensächlich mehr Beachtung als dem jungen Manne, der mich damit sich fortzog.
Ja, Richard, wir beschäftigen uns heute zum ersten Mal mit Filmgeschichte. Mhm. Und hast du als alter Cineast erkannt, um welchen Film es in dem Einspieler geht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nein.
Sehr gut.
Habe ich nicht.
Aber du hast den Namen der Hauptdarstellerin gehört.
Ja, Hildegard Knef.
Richtig. Es ging in diesem Einspieler um den Film Die Sünderin mit Hildegard Knef. Ein Film von 1951, also der 1951 in die Kinos kam und der einer der großen Skandalfilme der Nachkriegszeit war, der nicht nur kontrovers diskutiert wurde, sondern wo es auch unter anderem zu zahlreichen Protesten und Demonstrationen kam. Aber darüber sprechen wir im Laufe der Folge ein bisschen genauer. Es geht heute nämlich nicht nur um den Film Die Sünderin, es geht vielmehr um den Ort, an dem der Film gedreht wurde. Es geht um eine ganz besondere Filmproduktionsstätte, nämlich die Filmstudios Bendisdorf.
Okay.
Hast du davon schon gehört?
Nein.
Sehr gut. Bendisdorf ist ein kleiner Ort in Niedersachsen, ungefähr 30 Kilometer südlich von Hamburg. Laut Wikipedia hat der Ort 2387 Einwohnerinnen und Einwohner. Und in Bendisdorf hatten viele Hamburger, die es sich leisten konnten, ihre Sommerfrische. Und deshalb sind viele während des Zweiten Weltkriegs dorthin gezogen und aus Hamburg geflüchtet. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in Bendisdorf diese Filmproduktionsstätte, die Filmstudios Bendisdorf, in der die ersten Kinofilme nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entstanden sind. Und das Filmstudio Bendisdorf hat nicht nur eine spannende Vergangenheit, sondern es hat vor allen Dingen auch eine sehr brisante Gegenwart. Und darum soll es jetzt in dieser Folge gehen.
Okay.
Es gibt in Bendisdorf ein Filmmuseum und ich war vor Ort dort in diesem Filmmuseum und ich habe mit Walfried Malliskat, der das Filmmuseum leitet, über die Filmstudios und die Geschichte des Filmstudios gesprochen.
Ha, das heißt, du warst vor Ort.
Ja, ich war vor Ort in
Bendisdorf. Ein Vor-Ort-Zeitsprung.
Genau, also so ein bisschen ist es jetzt nicht reportagenmäßig geworden, aber ich habe dort ein Interview gemacht mit Walfried Malliskat und das Gespräch ging ungefähr eine Stunde. Wir sind da auch ein bisschen durch die Ausstellung gelaufen und das heißt, es wird zu dieser Folge auch wieder eine Extended Version geben, wo dann das gesamte Interview zu hören sein wird.
Sehr gut, sehr schön. Wie es sich gebührt für eine Jubiläumsfolge, würde ich sagen.
Richtig. Und du hast ja vielleicht das Bild gesehen, das ich auf Twitter gepostet habe, wo ich angekündigt habe, um was es quasi gehen wird in dieser Folge.
Ja, also und du hast es angeteasert.
Richtig, genau, angeteasert.
Aber
und ich habe natürlich alle Metadaten aus diesem Bild gelöscht, sodass nicht nachvollziehbar war, wo ich es gemacht habe.
Sehr gut, du hast aus den Fehlern anderer Menschen gelernt.
Und ja, das Bild ist tatsächlich entstanden, auch in Bendisdorf und wir werden darüber auch noch ein bisschen genauer reden und mehr darüber hören.
Fantastisch.
Fangen wir aber mal bei der Frage an, wie es überhaupt dazu kam, dass in Bendisdorf ein Filmstudio entstand. Und das hängt vor allen Dingen mit einer Person zusammen, nämlich mit Rolf Meyer. Der ist nach Bendisdorf gekommen und hat hier die Junge Filmunion gegründet.
Also ab wann, das ist ganz klar und eindeutig zu benennen, das ist das Jahr 1947. Und warum wurde in Bendisdorf Film produziert? Ganz einfach, weil 1947 hatten wir vier Sektoren, ne, der Krieg war vorbei. Der gute Rolf Meyer, der das hier gegründet hat, ist noch vor Ende des Krieges hierher gekommen. Jetzt ein paar Bemerkungen zu Rolf Meyer. Rolf Meyer war eigentlich ausgebildeter Musiker und hat sich in Berlin in jungen Jahren in das Metier des Drehbuchschreibens eingearbeitet, hat volontiert bei Ufa und bei Tobis. Er hat dann auch schon seinerzeit mit namhaften Größen wie Thea von Habu, Lebensgefährtin von Fritz Lang und solchen, sage ich mal, renommierten Drehbuchschreibern und Drehbuchschreiberinnen zusammengearbeitet, hat sich einen Namen gemacht im Bereich der gekonnten Unterhaltungsszenegrafik und er ist nach Bendisdorf gekommen. Warum, weiß man nicht so genau. Er selbst lässt es auch offen und hat dann eben halt hier aufgrund der Tatsache, dass er Mann von Welt war, Englisch sprechend, der damalige Bürgermeister von Bendisdorf war Nazi, war nicht mehr haltbar, Rolf Meier ist erstmal kommissarischer Bürgermeister geworden, hat aber immer weiter versucht, Film zu machen. Und den ersten Film, den hat er schon von Benisdorf aus gemacht. Da gab es die Junge Filmunion noch nicht. Die hat er ja 47 gegründet. Das war der Film Zugvögel. Und das war auch gleichzeitig wieder eine Produktion, die als erste Westproduktion wieder in die Kinos kam. Meier hat hier erstmal als kommissarischer Bürgermeister gearbeitet, hat wohl auch am sogenannten Re-Educations-Programm der Alliierten mitgewirkt. Da sind sogenannte Kulturfilme entstanden, also 15-Minuten-Filme. Und Meier hat dann auch noch einen englischsprachigen Film gedreht, Resident Officer. Und daraufhin, das ist nachzulesen, hat man ihm empfohlen, eine Filmfirma zu gründen zur Produktion von Unterhaltungsspielfilmen. Er hat einen Antrag gestellt und der Antrag ist dann positiv beschieden am 1. April 1947. Und damit war die Junge Filmunion gegründet.
Ja, und so kommt es, dass also hier in Benisdorf mit die ersten Nachkriegsfilme in Westdeutschland gedreht wurden. Mhm. Und das hängt also alles sehr stark zusammen mit der Person Rolf Meier, der also als ehemaliger Volontär bei der UFA in Berlin nach Benisdorf kommt. Zunächst mal ohne Geld, wie es heißt, auf einem Fahrrad. Und dann also dort die Filmstudios aufgebaut hat. Und zunächst mal auch mit sehr großem Erfolg. Aber ganz am Anfang mussten die Filmstudios natürlich auch erstmal aufgebaut werden, weil Infrastruktur in dem Sinne gab es ja so in der Form nicht.
Also eine Filmproduktionsstätte gab es natürlich nicht. Das war hier vorher ein Bolzplatz und es gab einen Gasthof, der hieß zum Schlangenbaum. Der war bekannt als Ausflugslokal. Und dieser Gasthof hatte einen Tanzsaal. Und der Tanzsaal war das erste Behelfsatelier. Und da sind die ersten beiden Junge Filmunion Produktionen sind im Studio Na Tanzsaal Schlangenbaum entstanden. Und das ist der erste Film, war Wege im Zwielicht. Nee, umgekehrt. Menschen in Gottes Hand war zuerst und der zweite dann Wege im Zwielicht. Wobei da schon Gustav Fröhlich mitgewirkt hat. Meier und Fröhlich waren bekannt, hatten auch, glaube ich, eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Und Meier hatte die Lizenz und Fröhlich war auch einer der wenigen Topstars aus der Nazi-Zeit, die nahtlos weiterarbeiten durften. Weil das war der Mann, der Josef Goebbels geohrfeigt hat, will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Aber der konnte eben halt weitermachen, im Gegensatz zu Marika Röck und Heinz Rühmann und anderen, die erstmal keine Drehgenehmigung bekamen. Fröhlich hat eine bekommen und Fröhlich war begeistert, endlich wieder Filme machen und ist dann hier voller Elan hergekommen. Hat magnetische Kräfte gehabt, hat gute Kameraleute, gute Filmmusiker, gute Kostümbildner, Szenenbildner, sind alle mitgekommen. Und er hat natürlich auch Schauspielerkollegen und auch noch nicht so bekannte Schauspieler sind nach Benisdorf gekommen. Das war dem Meier nun wiederum ganz wichtig, deshalb auch der Begriff Junge Filmunion. Also beispielsweise Hardy Krüger hat hier erstmalig richtiges Kino gemacht. Ruth Leuwerick hat hier ihren ersten großen Kinofilm gemacht. Und die Knef hat hier einen Durchbruch erlebt.
Ja, dazu kommen wir aber später noch ein bisschen genauer. Zunächst mal so zur Anfangszeit und überhaupt zur Geschichte der Jungen Filmunion. Da lief es erstmal sehr gut. Also die ersten Kinofilme, die hier gedreht wurden, die waren große Erfolge. Also wirtschaftlich lief es erstmal, dann kam es aber zu einer Krise des deutschen Films, nicht nur des Filmstudios Benisdorfs oder der Jungen Filmunion, sondern überhaupt hat es die deutsche Filmwirtschaft oder die junge deutsche Filmwirtschaft getroffen, was zusammenhängt mit zum einen der Währungsreform und zum anderen mit Hollywood zusammenhängt. Und das wird jetzt Herr Maliskat nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie die wirtschaftliche Situation in der Anfangszeit war und wie dann eben aus diesem ersten Erfolg heraus es zu einer Krise kam in Benisdorf.
Ja, also das kann man sehr gut sagen. Meier ist ja hier mit null Pfennig oder mit null Mark hierher gekommen, Fahrrad und ein Pappkoffer. Und er hatte aber diese Lizenz und er hatte eben halt auch die Ideen, Filme zu machen. Und er hat ruckzuck 1,2 Millionen Reichsmark seinerzeit von, ich sag mal, Hamburger Schwarzmarktgrößen bekommen. Die wussten gar nicht, wohin mit dem Geld. Nicht? Und Meyer hatte eben halt da eine Perspektive in Sachen Film und die haben in ihn investiert und er konnte sofort loslegen. Produktionskosten für die ersten Filme, so zwischen 600 und 700.000 Reichsmark, die haben ein Vielfaches eingespielt. Nicht? Also das hat erstmal wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Dann kam die Währungsreform und mit der Währungsreform kam auch wieder Hollywood, also sprich die Amerikaner, und die haben dann natürlich auch Verträge gemacht mit Verleihern und Verträge gemacht mit Kinobetreibern, haben aber auch mitgeholfen, deutsche Kinolandschaft wieder aufzubauen. Und in diesen Verträgen haben sie eben halt Klauseln reingeschrieben, das, was ihr hier zeigt in den neuen Kinos, na 70-80% Hollywood-Produktion. Meyer hat sowas nicht gemacht. Meyer war der Meinung, er macht gute Filme, die Leute wollen das sehen, der Rest ergibt sich von allein. War ein Trugschluss.
Ja, also für die junge Filmunion läuft es dann also wirtschaftlich sehr schlecht nach der Währungsreform. Und um die Filmproduktion zu retten, hat Meyer dann Kredit aufgenommen. Und unter anderem, also diese Kredite haben eben im Grunde auf Dauer nicht geholfen. Er hat sich zum Beispiel einen Kredit aufschwatzen lassen von der Landesbank Niedersachsen mit einer Verzinsung von 14%. Und das waren eben Kredite, die er dann am Ende schnell nicht mehr bedienen konnte. Also am Ende ist es so, dass die Filmunion nicht mehr zu retten war und Meyer dann 1952 einen Konkurs anmeldet. Und davon erzählt jetzt Herr Maleska im Folgenden vom Ende der Filmunion.
Ja, also die junge Filmunion hat von 1947 bis 1952 produziert, stellenweise ja auch sehr erfolgreich. Auch die letzten Filme nach Sünderin und dann auch die Marika Röck-Filme waren wirtschaftliche Erfolge. Aber Meyer hat davon nichts mehr gehabt. Na, der wirtschaftliche Druck war schon zu groß. Der Vertrag mit der Landesbank Niedersachsen sah vor, dass wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Raten zu bedienen, hat die Landesbank sofort das Recht, die junge Filmunion unter Zwang zu stellen. Und das hat sie sofort gemacht. Meyer hat gekämpft, er wollte weitermachen, er hat auch hier versucht, mit der Gemeinde da weiter voranzukommen. Die hat sich da nicht besonders rühmlich verhalten. Auf jeden Fall, es ist zum Konkurs gekommen. Staatsanwaltschaft in Stade, das ist, glaube ich, so üblich, musste dann eben halt dieses Konkursverfahren überwachen und man hat dann auch bei Meyer einiges übel genommen, was die höhere Politik in Niedersachsen anbetrifft. Hatte ich schon gesagt, Meyer war mit Springer befreundet und hat möglicherweise einen Fehler gemacht. Er hat einen offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Köpf geschrieben und den hat Springer im Armblatt veröffentlicht. Und können Sie selbst lesen, der ist ja hier ausgestellt und der ist nicht so gut angekommen. Auf jeden Fall, man hat ihm einen Strafprozess konstruiert und er ist dann auch in der zweiten Instanz rechtskräftig verurteilt worden. Und er ist ein gebrochener Mann gewesen, hat dann auch nicht mehr lange gelebt.
Ja, also Meyer landete dann also im Gefängnis schlussendlich und die junge Filmunion war damit praktisch Geschichte. Nach insgesamt 20 Filmproduktionen.
Okay, ist eine kurze und traurige Geschichte fast.
Absolut, das ist also die kurze und traurige Geschichte der jungen Filmunion. Aber das bedeutete nicht das Ende des Filmstudios Bendisdorf, sondern da wurden auch weiterhin Filme gedreht. Bevor wir uns aber dieser Geschichte zuwenden, sprechen wir mal über die bekannteste Filmproduktion der jungen Filmunion, beziehungsweise das war auch gleichzeitig der bekannteste Film, der überhaupt in Bendisdorf gedreht wurde, nämlich Die Sünderin. Ich habe ja vorhin schon gefragt, also du kanntest den Film nicht und hast ihn also dementsprechend auch noch nicht gesehen?
Nachdem du den Titel genannt hast, den Titel habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, um was es geht und warum, Skandal etc.
Bei dem Film hat Regie geführt Willi Forst, den du vielleicht kennst.
Auch so den Namen, aber nicht mehr.
Also Willi Forst hat Regie geführt und die männliche Hauptrolle hatte Gustav Fröhlich. Beides waren quasi Stars zu dieser Zeit. Mhm. Und ich habe Herrn Maleska dann gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass dieser Film in Bendisdorf gedreht wurde. Und der Film, der war ja letztendlich für Hildegard Knef dann quasi der Durchbruch für ihre Schauspielkarriere.
Nun ist das so gewesen, dass parallel zu der Zeit Willi Forst in Wien hatte die Idee zu diesem Film Die Sünderin. Und Willi Forst, nicht, als Filmästhet, auch eben halt aus der Nazi-Zeit, hat sich erstmal bedeckt gehalten. Und es hat dann eben halt diesen Kontakt gegeben, Meyer Forst. Und er konnte den hier in Bennesdorf realisieren, nicht auch mit der Koproduktion von Schorchtfilm. Und Forst hat dann auch einige Bedingungen gestellt, was Besetzung anbetrifft. Und vorgesehen war eigentlich für die männliche Hauptrolle Kurt Jürgens. Das hat ihm so nicht gepasst. Er war mit Fröhlich befreundet und er wusste, dass Fröhlich ein fähiger Mann ist. Und obwohl Fröhlich eigentlich zu alt war für die Rolle, hat er sich aber durchgesetzt und hat Fröhlich die Hauptrolle geben können. Und er wollte die Knef haben. Er hat die Knef gesehen in Mörder sind unter uns. Und das war eben halt ein neues, schickes Gesicht. Und er hat sie ja auch dann dementsprechend ins Bild gesetzt. Und die Knef war zu der Zeit schon erstmalig in Hollywood. Er hat versucht, da Karriere zu machen und hing da anderthalb Jahre ab. Er hat den Vertrag mit den Selznick-Studios, hat weiter nicht gefruchtet, hat sich aber in der Zeit angefreundet, bekannt gemacht mit Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich und Willi Forst sind Liebschaft gewesen, haben zusammengearbeitet und sie hat nun dieses Angebot bekommen und die Marlene Dietrich hat ihr dringend geraten, geh zurück nach Deutschland, mach mit Forst diesen Film, das wird dir weiterhelfen. Möglicherweise hat die Dietrich auch noch die Fahrt von Amerika nach Deutschland bezahlt. Weiß man nicht so genau, gibt es nur Gerüchte. Auf jeden Fall, der Film ist zustande gekommen. Man muss dazu sagen, der Film ist eine Produktion aus dem Jahre 1950-51 und zu der Zeit gab es schon die, wie heißt es, Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Ne? Mhm. Also ein Gremium, dass die Filmwirtschaft sich selbst auferlegt hat, nachdem sich die Alliierten aus der Zensur verabschiedet hatten. Und da sind schon einige Filme gelaufen, die unter der Freiwilligen Selbstkontrolle der FSK, ne, das ist das Kürzel genau, freigegeben wurden. Unter anderem auch die Bennesdorf-Produktion Fräulein und der Vagabund. Und das ist ein charmanter Film mit freizügigen Szenen, wie ein Liebespaar durch die Heide tollt. Ne? Ins Bild gesetzt von Benitz, der hat auch gleichzeitig Regie geführt. Und da geht es dann eben halt auch darum, dass das Fräulein, also eine Referendarin, Schullehrerin, verlobt ist, ne? Mit Dietmar Schönherr in dem Film. Und sie verliebt sich dann in den John Pauls Harding, der spielt den Vagabunden. Und begehen dann eben halt unmoralische Dinge. Und das hat der katholischen Kirche nicht gepasst, oder den Kirchenvertretern, sagen wir es mal so. Ne? Und die haben Meyer aufgefordert, diese moralisch verwerflichen Szenen aus dem Film herauszunehmen. Und Meyer hat reagiert und hat zurückgeschrieben, nehme ihre Bedenken zur Kenntnis, der Film bleibt, wie er ist. So, aber nun kam die Sünderin ins Kino. Und die Sünderin, das hat auch Forst vorab angekündigt, ist scharfer Tobak. Da geht es um Prostitution, es geht um angedeuteten Inzest, es ist ein Melodram, das geht nicht gut aus, nicht Doppelselbstmord und dann eben halt auch noch diese Nackedei-Szene. Und das alles war den Kirchenvertretern zu viel.
Der Film bekam zunächst mal von der FSK keine Freigabe, was drei Tage vor der Premiere bekannt gegeben wurde. Und Meyer und Forst haben heftig protestiert und es kam dann zu einer Krisensitzung der SPIO. SPIO ist die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, was quasi so ein Dachverband war. Und die FSK, also die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, ist deren Tochtergesellschaft. Also ist Tochtergesellschaft der SPIO. Und hier kam es jetzt nach einer Abstimmung zu einer Freigabe für den Film mit der Konsequenz, dass die katholische Kirche ihre Vertreter ihre Vertreter erstmal abgezogen hat aus Protest und gesagt hat,
aus der
FSK genau.
Auf der, okay.
Also die haben gesagt, wir arbeiten bei der FSK nicht mehr mit, wenn so ein Film hier freigegeben wird.
Naja, also Win-Win-Situation eigentlich.
Also die haben gesagt, Es heißt nämlich immer, weil es gibt, das hat Herr Maleska hat jetzt auch schon angedeutet, es gibt quasi eine kurze Nacktszene, in der man Hildegard Knef also nackt sieht. Und es heißt immer, dass das so die Skandalszene war, aber das, das war quasi gar nicht der Fall, dass das für die katholische Kirche so das Problem war. Das Problem war, dass Themen angesprochen wurden, die in einer Art verhandelt wurden, die Kirche nicht akzeptieren konnte. Also es ging um Prostitution, es ging um Sterbehilfe, es ging um Euthanasie und am Ende um Suizid. Also es ist so, dass Hildegard Knef quasi im Film Sterbehilfe leistet am Ende und dann sich selbst umbringt. Das war eben zu viel für die katholische Kirche.
Mhm.
Und was folgte, war ein Protest, der eine Heftigkeit erreicht hat, wie man das bislang noch nicht hatte bei einem Kinofilm.
Also Forst hat es drauf angelegt. Also er hat nochmal vorab, das wird scharfer Tobak. Und es ist natürlich so gewesen, dass die Vertreter der Kirchen, ganz besonders der katholischen Kirche, reagiert haben. Und erstmal im Hauptausschuss der FSK haben sie den Film freigegeben. Mit Auflagen und FSK 18. So, nun kam der Film aber in die Kinos und dann wurde öffentlicher Druck gemacht. Kardinal Frings in Köln hat von der Kanzel seiner Gemeinde verboten, diesen Film zu sehen. Es gab tumultartige Auseinandersetzungen zwischen Kräften, die den Film sehen wollten und solchen, die das verhindern wollten und einige Bürgermeister haben dann Aufführungsverbot erteilt. Also es war denn der sogenannte erste Nachkriegsfilmskandal. Die Begründung seiner Zeit war weniger diese wirklich ganz kurze Nacktszene, als vielmehr so eine Pseudo-Euthanasie-Debatte. Der Film endet nicht gut, ne? Doppelselbstmord, und daran hat dann eben oder haben die Kirchenvertreter diese Pseudo-Debatte konstruiert.
Also die Kirche, die rief dann zum Boykott des Films auf, und wie man sich vorstellen kann, machte dieser Skandal den Film auch zu einem Riesenerfolg. Und es gab dann auch gewalttätigen Protest. Also es wurden zum Beispiel Stinkbomben in Kinosäle geworfen. In größeren Städten gab es zahlreiche Diskussionsveranstaltungen. Es gab Aktionskomitees gegen den Film. Also der Film wurde wahnsinnig heftig und auch relativ lange diskutiert in vielen Städten. Und der Höhepunkt des Protestes war übrigens in Regensburg. In Regensburg kam es zu einer dreitägigen heftigen Auseinandersetzung zwischen Filmgegnern und Filmbefürwortern und der Polizei. Die einen haben Stinkbomben eingesetzt und die anderen haben Wasserwerfer eingesetzt.
Mhm.
Also es war eben ein Ausmaß an Protest, der bislang einfach so noch nie da war. Ja, das alles eben um diesen Film Die Sünderin, die eben aus diesem Grunde wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Nachkriegsfilme deshalb geworden ist und auch ein eben großer Publikumserfolg war. Ja, wie ich auch schon vorher gesagt habe, das Ende der Jungen Filmunion war nicht das Ende des Filmstudios Bennesdorf. Es wurden noch einige Jahrzehnte Filme produziert in Bennesdorf, aber eben nicht mehr unter der Leitung einer Produktionsfirma, wie es die Junge Filmunion war, sondern das Studio wurde jetzt eben für einzelne Produktionen vermietet. Aha. Und es war letztendlich zu klein für wirklich große Produktionen. Deshalb sind dort viele Fernsehfilme und Shows entstanden. Und mich hat daher mal interessiert, wie viele Filme denn insgesamt in Bennesdorf gedreht wurden.
Unter der Ägide von Rolf Meyer 20. So, und insgesamt mit Sicherheit mehr als 100. Also wir sind dabei zu recherchieren. Wir kooperieren ja auch mit dem Film- und Fernsehmuseum Hamburg zusammen und wir kriegen immer wieder neue Hinweise auf Filmproduktionen, die hier gemacht sind, wo wir keine verlässlichen Unterlagen haben. Aber es ergeben sich dann, dass wir Kontakte zu Kameraleuten haben oder zu Leuten, die hier an Kulisse mitgearbeitet haben oder die dann Regieassistent waren und die bezeugen das dann. Und so kriegen wir dann eben halt die Filmografie so ganz allmählich komplett. Ob wir sie jemals komplett darstellen können, das weiß ich nicht.
Ich finde es nur spannend, dass es, man würde sich vorstellen, dass bei so einer Unternehmung wie einem Studio, es irgendwie so eine durchgehende Buchhaltung oder sowas in die Richtung gibt, dass man nachprüfen kann, was da überhaupt gedreht worden ist.
Das habe ich auch verwundert und habe ich auch nochmal nachgefragt. Und es ist wohl so, dass es vor allen Dingen, also die Produktionen der Jungen Filmunion, die kann man ganz gut nachvollziehen. Aber das Nachfolgestudio, die Fink Studios, da hat man wohl das Archiv nicht mehr. Und durch den Prozess hat man eben auch diese ganzen Akten der Jungen Filmunion auch letztendlich jetzt im Staatsarchiv.
Wahrscheinlich, weil sie dann einfach so vermietet worden sind.
Genau, ja.
Hat es einfach so einen Zettel gegeben, wo man sich eintragen hat können. So Montag bis Mittwoch braucht man das Studio.
Und man konnte eben auch sehr unter sehr unterschiedlichen Bedingungen mieten. Also man konnte quasi mit Equipment mieten, mit Mitarbeitern mieten. Also man konnte halt sehr flexibel buchen, was wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beiträgt. Ja, die letzte große Produktion in Bennisdorf war 2015. Ein Film über Fritz Lang mit Heino Ferch.
Ah, 2015,
ja.
Ah, okay.
Und in dieser Zeit von 1947 bis 2015, also haben viele Stars in Bennisdorf gedreht, die ich jetzt nicht aufzählen werde, weil es wahrscheinlich auch ermüdend wäre. Ein paar hatten wir eh schon gehört. Einen würde ich gerne noch rausgreifen, nämlich John Lennon. Der hat 1966 für den Film Wie ich den Krieg gewann in Bennisdorf gedreht.
Mhm.
Es wurden hier aber nicht nur Filme gedreht, sondern es wurden auch Shows produziert. Und eben weil dieses Gelände und die Studios für einzelne Produktionen vermietet wurden. Und Herr Maliskat gibt uns jetzt mal einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Phasen der Geschichte des Filmstudios in Bennisdorf.
Naja, ich meine, es ist immerhin so, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Bennisdorf ist ein Mikrokosmos der medialen Geschichte seit Kriegsende. Ne? Denn es sind im Grunde alle Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, haben auch in Bennisdorf stattgefunden. Jetzt die neueste digitale nicht mehr, da ist Schluss, also da hat es eine Zäsur gegeben. Aber hier ist erstmal ein Nachkriegsfilm gemacht worden. Und dann ging das auch los mit dem deutschen Fernsehen. Die erste Seifenoper im deutschen Fernsehen, mehr als 100 Folgen sind in Bennisdorf gemacht worden. Das war die Familie Schölermann. Ich weiß nicht, ob Sie die jemals kennengelernt haben.
Nee, nie gehört vorher.
Gucken Sie mal nach. Das ist die erste Serie fürs Fernsehen und nach dem Prinzip der Seifenoper. So, und das war für das erste deutsche Fernsehen, was es ja zu der Zeit noch gar nicht gab, sondern es war das deutsche Fernsehen. So, und dann kam ja das ZDF und das ZDF hat hier Vorabendserien produziert, ne? So wie Percy Stewart oder im Auftrage von Madame und noch einiges mehr. Ne? So, und dann die nächste weitere Entwicklung in unserer Medienlandschaft war das Privatfernsehen. Also kam RTL und hat hier Produktion gemacht. Alles nichts oder. Nicht mit Hella von Sinn und dem Hugo Egon Balder, ne? Das ist hier in Bennisdorf gemacht worden. Nicht? Oder eine Rudi Carrell Show, die Post geht ab. Das war seinerzeit die Einführung der Postleitzahlen der Neuen. Ne? Das hat man als Showthema und dann ist hier eben halt eine Rudi Carrell Show gemacht worden. Ja, und es sind hier auch so Pionierleistungen gerade im Fernsehbereich gemacht worden. Silvestershow 61-62 hat man erstmalig live aus Bennisdorf übertragen. Da hat man hier in der großen Halle da Silvester gefeiert und man hat da 2, 3 oder 4 Stunden live diese Show dann übertragen. Die hat später auch gegeben, nur die wurde dann vorproduziert. Aber diese Technik, die Technologie, die man ja braucht und beherrschen musste, um überhaupt von außerhalb, NDR war ja seinerzeit Rotenbaumchaussee und Gazellenkamp, und dass man das hier in Bennisdorf dann vor Ort gebracht hat und das so eingerichtet hat, dass das überhaupt live möglich war, das ist halt hier passiert.
Ja, also einige interessante Produktionen, die hier gemacht wurden, wie die erste Soap oder eben Alles nichts oder.
Ja, und vor allem die Rudi Carrell Show.
Die Post geht ab.
Also
die Post geht ab mit Rudi Carrell, also nicht die normale Rudi Carrell Show, glaube ich.
Ah, nicht die normale?
Nee, ich glaube nur diese Show, die Post
geht ab. Nur die Post geht ab?
Ja.
Schade. die Rudi Carrell Show, die würde ich am besten kennen von all diesen. Die habe ich immer geschaut.
Ja, aber eben ein interessanter Punkt, also dass man sozusagen die Nachkriegsmediengeschichte so nachzeichnen kann anhand dieses Studios.
Mhm.
Und die letzte Entwicklung, die habe ich jetzt nicht mehr in dem Einspieler mit drin gelassen, das war die, dass man dann in diesem, es gab so ein Synchronstudio, oder das ist immer noch zu sehen in diesem, das ist quasi auch Teil des Filmmuseums, dieses Synchronstudio. Da hat man dann später ein Musikproduktion gemacht und gleichzeitig auch Videos dazu gedreht. Also man hat quasi die Alben dort aufgenommen und hat gleichzeitig Musikvideos dazu gemacht und da waren wohl einige sehr bekannte Bands dabei. Rammstein hat wohl ein Album dort aufgenommen und auch die Ärzte und einige andere. Wie ich ja jetzt schon gesagt habe, wenn bis 2015 Filme dort produziert wurden, heißt es ja, heute werden keine Filme mehr gedreht in Bennesdorf.
Und auch keine Shows.
Genau. Das Studio existiert in der Form nicht mehr. Und deshalb müssen wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Denn so interessant die Geschichte auch ist, so derzeit sieht es in Bennesdorf nicht besonders schön aus. Du hast ja vielleicht das Bild gesehen, das ich auf Twitter gepostet habe. Mhm. Es gab den Versuch in Bennesdorf, das Filmmuseum und eine Produktionshalle zu erhalten, was letztendlich nicht gelungen ist, denn es sollen dort insgesamt, glaube ich, 30 Wohnungen entstehen. Mhm. Weshalb es zum Abriss kam, der Produktionshallen.
Tja, und der Verein hat sich dann stark gemacht für Erhalt von kulturhistorischer Bausubstanz auf dem Filmgelände. Das eigentliche Ziel war Erhalt dieses Flügels, der war seinerzeit gesichert, weil hier noch ein Tonstudio drin war, und dann eben halt Erhalt der Halle A1. Also das Wichtige war, eine Filmproduktionsstätte zu erhalten und dann eben halt eine Filmstätte der Reproduktion, wo man dann Filme betrachten konnte. Das, was da gemacht wurde, konnte man dann hier sehen. Und das wäre eine Einheit gewesen, das wäre, ja, sage ich mal, eine Ganzheit gewesen, und jetzt haben wir eine Halbheit.
Ja, Halbheit heißt, dass vor einem halben Jahr Bagger angerückt sind, die mit dem Abriss der Hallen begonnen haben. Und seitdem ist nichts weiter passiert, weil der Bau der Wohnungen komplizierter wird, als das ursprünglich geplant war, weil das ist eine Hanglage und damit sind die Wohnungen drüber gefährdet, wenn man da in den Hang so reinbaut, wie das ursprünglich geplant war. Und das heißt, der Abriss, der erfolgte vor allem deshalb, um Tatsachen zu schaffen. Das war zumindest meine Frage, die ich Herrn Maliskat gestellt habe.
Kann man so sagen. Und ich empfinde das auch nach wie vor als Provokation. Denn man hat das so im Hauruck-Verfahren gemacht. Nicht, auch wegen der Fledermäuse, da ist ja, genießen besonderen Schutz, und dann musste, glaube ich, bis Ende März musste da angefangen werden, weil sonst hätten sie wieder ein Jahr warten müssen. Aber sie haben nun angefangen und nun ist der Trümmerhaufen da und keiner weiß, wie es weitergeht. Und ich empfinde, das muss ich sagen, als Provokation, als Skandal, dass da jetzt dieser Dreckshaufen so liegt. Das, was da an architektonischer Substanz war, ist unwiederbringlich zerstört und man lässt das einfach so liegen.
Ja, im Moment ist also quasi nicht klar, wie es weitergeht. Da liegen jetzt also diese Trümmerhaufen dieser eingerissenen Produktionshallen. Mhm. Und es ist quasi nicht klar, wie es weitergeht, ob wann und wie gebaut wird. Und auch das Filmmuseum selber, also der Ort, der ist quasi an sich gesichert, aber dem Filmmuseum fehlt natürlich Geld, um hier auch auf Dauer wirklich existieren zu können. Mhm. Und deshalb freut man sich dort auch auf Besuch und Unterstützung. Geöffnet ist jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Und wer in Hamburg ist oder in der Nähe ist, dem oder der kann ich also auf jeden Fall sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen und dieses Filmmuseum anzuschauen.
Sehr gut. Das ist, das heißt, diese Folge ist jetzt im Grund auch eine Möglichkeit, selber an der Geschichte des Themas mitzuarbeiten.
Absolut, genau, ja.
Ja, weil die Geschichte des Studios in dem Fall ja noch nicht vorbei ist.
Das stimmt.
Sondern noch weitergehen kann, wenn man es unterstützt.
Absolut, ja.
Ich meine, die eingerissenen Gebäude kann man nicht mehr retten, aber das, was ist, kann man auf jeden Fall retten, denke ich. Oder?
Ja, absolut. Und das ist ja auch der Plan, dort auch so ein Kulturzentrum, Veranstaltungszentrum aufzubauen. Also es existiert auch noch ein altes Kino, also das Teil dieses Synchronstudios war. So ein Kino aus den 50er Jahren, also das ist auch einfach ein schöner Ort, an dem auch, denke ich, einiges entstehen könnte. Mhm. Ja, und Richard, das war mein Zeitsprung zum Thema Filmgeschichte über die Filmstudios in Bennesdorf. Eine, ja, würde ich sagen, besondere Filmproduktionsstätte, die den Nachkriegsfilm wesentlich mitgeprägt hat, aber eben heute nur noch in Form eines Filmmuseums existiert.
Sehr, sehr, sehr schöne Folge. Also für mich natürlich, wie du gehört hast, völlig unbedarft, ja, was die Geschichte des Nachkriegskinos in Deutschland angeht. Und ich finde es großartig, dass du hingefahren bist. Und das ist jetzt der zweite Vorort-Zeitsprung eigentlich.
Ja, richtig.
Weil du ja quasi auch direkt am Ort des Geschehen warst, über den du gesprochen hast. Sehr gut. Sehr schönes Interview auch. Freue mich schon auf die längere Version. Eben weil ich habe ja, und ich meine, das ist ja auch was sich durchzieht durch die Leute, die wir hier im Zeitsprung haben, wenn wir Expertinnen und Experten haben. Ich höre so gern Leuten zu, die wirklich Dinge einfach wissen. Also einfach richtige Experten, die solche Sachen und Details und so weiter einfach so aus dem Ärmel schütteln können.
Ja.
Und das ist immer eine Freude, bei sowas zuzuhören.
Das stimmt, ja. Also an der Stelle auch vielen, vielen Dank an Walfried Maliskat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Richard, ich hoffe, das war eine würdige Episode 150.
Oh, absolut. Absolut würdig.
Genau. Ja, und deine Hausaufgabe ist bis zum nächsten Mal die Sünderin schauen.
Ja, das kriege ich hin, glaube ich. Mach mal Feedback-Hinweisblock.
Mach mal das, ja.
Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Jubiläumsfolge oder auch anderen Folgen, kann das machen, entweder per E-Mail feedback@zeitsprung.fm oder auch via Twitter, da sind wir twitter.com/zeitsprung.fm oder persönlich ich jetzt Stormgrass Daniel @Messner. Auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns Rezensionen, also diese vorhin angesprochenen Rezensionen verfassen will über Zeitsprung, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
Ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir freuen uns wirklich sehr über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns finanziell unterstützen. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jacob, Rita, Gunnar, Rainer, Dirk, Michaela, Stefan, Dominik, Manuel, Kevin, Jonathan, Ude und Florian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, und dann, Richard?
Ja, dann würde ich sagen, so wie bei den vorigen 149 Folgen, werden wir auch jetzt nur noch eines zu tun haben.
Nämlich, wir geben einem das letzte Wort, der es immer hat.
Richtig, Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.